Herzlich willkommen bei Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann, dem Podcast für praktische Philosophie, positive Psychologie, radikale Kritik und authentische Tiefe. Als allererstes möchte ich heute meinen Dank aussprechen an alle treuen Hörerinnen und Hörer, die bereits regelmäßig donnerstags einschalten. Wenn wir noch mehr Menschen erreichen wollen und dazu inspirieren, neu zu denken, tiefer zu fühlen und besser zu handeln, gelingt es am besten, wenn ihr überall rumerzählt und empfiehlt, was euch gefällt, bis der Algorithmus greift und sich die Sache verselbstständigt. Für alle, die ersten Folgen noch nicht dabei waren, hier noch einmal wiederholt: In meiner Coaching-Praxis ist immer Raum für persönliche Gespräche radikaler Ehrlichkeit, sei es zum philosophischen Austausch oder mit psychologischen Themen und Leiden. Das geht im Podcast leider nur bedingt, dafür freue ich mich aber umso mehr über alle Vorschläge von Themen oder Gästen. Ihr könnt gerne anonym Fragen einreichen oder selbst als Gast vorbeikommen und Thesen, Berichte etc. mitbringen. Ab dieser Folge habe ich mir vorgenommen, immer mit einer Geschichte zu starten und wie gehabt mit einem Practical Tool zu schließen. Die Geschichte soll den Einstieg leichter machen und was auch immer an Theorie noch folgen mag, direkt in einen praktischen Kontext setzen. Die Geschichte für unser heutiges Thema ist jene von Justine und Juliette, zwei Schwestern, die im Frankreich des 18. Jahrhunderts verwaist und verarmt sich trennen, um sehr unterschiedliche Lebenswege einzuschlagen. Juliette entscheidet sich für das Laster und kommt nicht nur mit all ihren Verbrechen davon, sondern gelangt zu großem Reichtum und Ansehen. Justine hingegen hält ihr Leben lang die Tugend hoch und erlaubt sich nicht einmal in den widrigsten Situationen, um ihr eigenes Leben zu retten oder Leid zu vermeiden oder auch Dritten zu helfen, nur minimal von ihren moralischen Standards abzuweichen. Doch jede ihrer Aufopferungen und jeder vermeintliche Dienst an der Gemeinschaft und Welt wird bestraft, und zwar aufs Härteste. Sie hat nur Pech und kein Glück, gerät an die schlimmsten Menschen, erleidet die größten Gräuel und wird für ihre bedingungslose Tugendhaftigkeit nicht nur nicht belohnt, sondern nicht einmal geachtet. Am Ende der Geschichte begegnen sich die beiden Schwestern wieder und berichten sich von ihren unterschiedlichen Ansätzen, durchs Leben zu gehen, und den unterschiedlichen Ergebnissen, die damit einherzugehen scheinen. In einer Welt, welche die Tugend bestraft und das Laster belohnt. So scheint es. Diese Welt und diese Geschichte darin entstammt der Feder des Marquis de Sade, der die Romane Justine und Juliette geschrieben hat und an dessen aufgeworfener Frage nach Tugend und Laster wir uns heute entlanghangeln wollen. Der Marquis de Sade hat Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich gelebt und gewirkt und wird den meisten Menschen wohl ein Begriff sein, spätestens durch den nach ihm benannten Sadismus. Dieser Begriff wurde allerdings erst nach dem Ableben des Marquis im 19. Jahrhundert vom deutschen Psychiater Richard von Krafft-Ebing als Pathologie geprägt, in Anlehnung an die gewaltpornografischen Romane des sogenannten göttlichen Marquis. Sadismus verwenden wir heute sowohl alltäglich als auch im sexuellen Sinne. Also der generellen Neigung, Menschen Leiden zu machen, Schmerzen zuzufügen und zu erniedrigen oder der sexuellen Erregung durch solches Verhalten. Im sexuellen Kontext muss wiederum die Paraphilie vom BDSM unterschieden werden. Eine Paraphilie ist eine in der klinischen Psychologie klassifizierte Störung der sexuellen Präferenz. BDSM wiederum steht für Bondage and Discipline, Dominance and Submission und Sadism and Masochism. Im letzten Part finden wir den Sadismus und seinen Gegenspieler, den Masochismus. Und wird von Verfechtern klar von jeglicher sexualisierter Gewalt und Verbrechen oder diagnostizierter Pathologien abgegrenzt und soll einen Rahmen schaffen, in welchem solche Neigungen in Einvernehmlichkeit ausgelebt werden können. Das alles soll heute allerdings gar nicht Thema sein, sondern die moralische Frage, welche Marquis de Sade in seinen Schriften aufwirft. Nämlich, ob sich die Tugend oder das Laster lohnt. In seinen weltberühmten Büchern lässt de Sade das Laster über die Tugend siegen. In seinen fast unbekannten und nie aufgeführten Theaterstücken ist es umgekehrt. Die Rezeption hinterlässt uns also ein tragisches Erbe, insofern der Marquis vielleicht, und soweit ich recherchieren konnte, wahrscheinlich einen ganz anderen Einfluss auf zukünftige Generationen haben wollte, nämlich sich für die Tugend auszusprechen. Ich selbst habe bisher nur Justine gelesen, die 120 Tage von Sodom liegen noch vor mir. Angeregt zu all den Gedanken, welche ich im Folgenden ausbreiten möchte, hat mich allerdings bereits die erste Seite von Justine. Also weniger die Antworten des Harts als vielmehr die aufgeworfene Frage. Warum wird das Gute bestraft und das Böse belohnt? Warum gehen Helden leer aus und Betrüger kommen davon? Warum ist es leichter, schneller mehr Geld ohne Mehrwert als mit ehrlicher Arbeit zu verdienen? Warum werden nicht alle Verbrecher verfolgt, belangt und zur Rechenschaft gezogen? Warum scheint das Laster eine süße Versuchung und die Tugend ein bitterer Verzicht? Warum scheint das Schlechte leicht und das Gute schwer? All diese Fragen sind uns allen sicherlich schon in der einen oder anderen Form begegnet. Mit der Lektüre des Harts habe ich mich allerdings gefragt, ob das wirklich so ist. Und wenn ja, warum? Und ob das so sein muss oder so bleiben muss? Ob das natürlich ist oder gesellschaftlich bedingt und vor allem, was ich persönlich damit anfangen möchte. Jetzt sind Tugend und Laster natürlich etwas veraltete Begriffe, die mir allerdings besser gefallen, als wenn wir die Sache moralisch und unmoralisch oder gut und schlecht nennen würden. Denn wie schon oft erwähnt, halte ich nicht allzu viel von diesen alten Moralvorstellungen. Eine alternative Beschreibung im Sinne des Podcasts könnte vielleicht lauten: ehrlich und unehrlich. Wenn wir nun davon ausgehen, dass es zumindest vorkommen kann, dass das Laster sich lohnt und die Tugend bestraft wird, was bedeutet das für die Moral? In einem religiösen Weltbild ergibt sich daraus das Theodizee-Problem, das da lautet: Wenn es einen allwissenden, allmächtigen und allgütigen Gott gibt, warum erlaubt er Böses in der Welt und sorgt nicht einmal für ausgleichende Gerechtigkeit auf Erden? Darauf hat die Theologie natürlich schon über die Jahrtausende etliche Erklärungsversuche gefunden, aber auch das soll heute nicht unser Thema sein. Wenn wir von einer säkularen, also nicht religiösen, objektiven Moral ausgehen, zeigt sich wieder einmal, wie unrealistisch und widersprüchlich diese Vorstellung eigentlich ist. Denn sie gibt uns ohne Himmel und Hölle, ohne die Versprechung von Belohnung oder die Androhung von Strafe Gebote, an welche wir uns halten sollen, obwohl sie unserem individuellen Eigennutz zu widersprechen scheinen. Wenn wir uns hingegen, wie ich empfehle, relativistisch aufklären und all diese alten Moralvorstellungen über Bord werfen, bleibt uns eine ganz praktische und pragmatische Frage, nämlich: Was wollen wir? Was wollen wir wirklich? Wie wollen wir mit und unter den anderen leben? Daraus ergeben sich überhaupt erst alle moralischen Fragen als pragmatisches Projekt. Und in diesem konkreten Fall erst einmal die Frage: Was habe ich persönlich davon, moralisch oder tugendhaft oder ehrlich zu leben, im Gegensatz zu unmoralisch, lasterhaft oder unehrlich? Und um hier noch einmal an die praktische Relevanz für mich und dich und überhaupt alle Menschen zu erinnern: Das ist kein theoretisches oder philosophisches Gedankenspiel, sondern eine ganz alltägliche Frage, nämlich: Wie wollen wir durchs Leben gehen? Wie wollen wir unseren Alltag bestreiten? Wie wollen wir mit unseren Freunden, unserer Familie, unseren Nachbarn, unseren Mitmenschen in der U-Bahn, beim Einkaufen, bei der Arbeit, im Geld verdienen und ausgeben und allen weiteren kleinen und großen Entscheidungen unseres Lebens umgehen? Und dabei machen viele Menschen meines Erachtens den Fehler, die großen moralischen Fragen, ebenso wie alle existenziellen Fragen nach Glück und Sinn und Leben und Tod oder auch Glaube aufzuschieben oder auszusortieren in eine Sphäre, die scheinbar nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun hätte. Aber das sehe ich überhaupt nicht so. Denn diese ganzen großen Fragen stecken genau in jedem Moment und jeder alltäglichen Situation und Entscheidung. Und wenn wir uns dem verschließen, leben wir unbewusst und unehrlich. Denn wir wissen gar nicht, was wir tun, warum wir so handeln, wie wir handeln, warum es uns geht, wie es uns geht und vor allem, wie unser ganzes Leben in jeder kleinen Lebensentscheidung und jedem Schritt unseres Lebensweges liegt und sich für die Zukunft entscheidet. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir blind unserem Alltag nachgehen, ohne den Blick aufs große Ganze, wie die Welt sich dreht und verändert und im Zweifel zu unserem Nachteil gereicht. Und dann können wir gegen die da oben oder die anderen oder die Politik oder das Schicksal oder Gott oder wen und was auch immer wettern, aber verleugnen unsere Selbstverantwortung daran. Mit dieser praktischen Motivation also wieder zurück zur Frage: Hier ist es erst einmal wieder wichtig, mit der Ehrlichkeit heranzugehen, nichts schön zu reden und keinem Wunschdenken zu verfallen, um klar zu sehen, was der Fall ist und dann im Zweifel im Angesicht der bitteren Wahrheit den bestmöglichen Umgang zu finden. Aus dem Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit, welcher tief in uns angelegt zu sein scheint, insofern wir schon bei unseren nächsten tierischen Verwandten in Experimenten sehen können, wie Fairnessvorstellungen ihr Handeln leiten, auch wenn die nicht explizit als moralische Gerechtigkeitsvorstellungen ausformuliert sind. Aber wenn ich mich recht erinnere, Schimpansen in Studien zum Beispiel die Gurke verschmäht haben, die sie zuvor sehr gerne genommen haben, sobald sie sehen durften, dass der Schimpanse im Nebenraum eine Weintraube bekommen hat, die ihnen scheinbar besser schmeckt. Daran sehen wir aber auch, was wir im Menschlichen und Zwischenmenschlichen immer wieder vor Augen geführt bekommen, nämlich wie die meisten Gerechtigkeitsvorstellungen erst einmal da auftauchen, wo wir Ungerechtigkeit gegen uns empfinden. Sprich, wenn jemand etwas Schlechtes tut, geht das gegen die Moral. Wenn er oder sie davonkommt, geht das gegen die Gerechtigkeit. Und besonders schlimm ist es, wenn wir auf etwas verzichten und dann sehen, dass andere sich das nehmen und dafür nicht einmal belangt werden. Eine Sache, die mich persönlich zum Beispiel auch oftmals stört, ist die stichprobenartige Bestrafung im Vollzug unseres Rechtssystems. Zum Beispiel beim Falschparken oder Wirtschaftsprüfungen, weil es dann eben nicht die Richtigen trifft, sondern irgendwelche. Und das mag vielleicht eine abschreckende Wirkung haben, aber im Vollzug ist es erst einmal ungerecht, weil die meisten davonkommen. In der Regel reichen unsere Gerechtigkeitsgefühle so weit, dass wir das auch auf andere Menschen übertragen, indem wir ungerecht finden, wenn jemand anderes zu Unrecht bestraft wird, ohne dass wir selbst davon betroffen wären. Oder wenn wir einer fiktiven Geschichte folgen, also ein Buch lesen oder einen Film sehen oder etwas erzählt bekommen, wo wir mit den zu Unrecht Leidenden mitfühlen. Für unsere heutige Frage interessanter ist aber die zuvor angesprochene Seite, auf welcher wir aus dem Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit glauben und in der Regel unbewusst glauben wollen, dass jede und jeder seine bzw. ihre gerechte Strafe oder Belohnung erhält. Das ist meines Erachtens auch der Grund für die moderne Popularität von Karma, was, wie es heutzutage und hierzulande verwendet wird, fast gar nichts mehr mit der ursprünglichen Idee des Begriffes aus der antiken indischen Tradition zu tun hat, sondern moralisiert wird und ganz einfach lautet, du tust etwas Schlechtes, du kriegst etwas Schlechtes, du tust etwas Gutes, dir wird wieder Gutes widerfahren. Und in dieser Einfachheit und moralisierten Version steckt dahinter meines Erachtens nichts anderes als genau dieser angesprochene Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit, vor allem deshalb, um sich selbst besser damit zu fühlen, gut, moralisch, tugendhaft, ehrlich, wie auch immer, obwohl in dem Umgang damit natürlich wieder unehrlich, aber deshalb sagen wir hier mal lieber tugendhaft zu handeln und sich einzuschränken, auf etwas zu verzichten, das man vielleicht gerne hätte, aber da scheinbar eben nicht ehrlich aus einfach eigener Überzeugung, sondern weil man meinte, das wäre richtig oder gut so oder das wäre geboten oder man entspricht einfach dem gesetzlichen Rahmen dann doch wieder aus Angst vor Strafe oder aus dem Wunsch nach Ansehen oder warum auch immer, auf jeden Fall verzichtet man. Nimmt also einen Verlust in Kauf und möchte dann natürlich nicht, dass andere, die das sich einfach nehmen oder ausleben und diesen Verzicht nicht leisten, nicht auf der anderen Seite der Waagschale dafür irgendeinen Nachteil ernten. Ob sie jetzt bestraft werden oder weniger davon haben, als sie sich erhofft haben oder was auch immer. Im religiösen Weltbild kann man darauf hoffen, dass wenigstens nach dem Tod zum jüngsten Gericht die gerechte Strafe oder Belohnung alle Menschen ereilt. Wenn einem dieser Glauben nicht vergönnt ist, hofft man darauf, dass sich das auf Erden im irdischen Leben irgendwann und irgendwie noch verwirklicht. Wenn wir jetzt allerdings an nichts davon glauben können, also weder an die gerechte Strafe durch Himmel und Hölle, noch an ein Karma, das auf Erden und im Leben wirkt, und belohnt und bestraft, was Menschen an Gutem oder Schlechtem tun. Wir aber nach wie vor an diesem Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit festhalten. Wie gesagt, das alles läuft in der Regel unbewusst ab. Da braucht man den Menschen keine besondere Raffinesse oder auch nicht mal die Zeit und Energie unterstellen, sich damit ausgiebig zu beschäftigen, um zu diesen Schlüssen zu kommen. Wenn wir daran festhalten, und das tun meines Erachtens die meisten Menschen, dann bleibt uns für dieses Weltbild von Gerechtigkeit nur noch die Idee, dass die Verbrecher wenigstens niemals Seelenfrieden finden, dass sie vielleicht davonkommen und weder vom Gesetz und der Staatsgewalt belangt und bestraft werden, noch irgendwann vom Karma oder von Gott, aber dafür wenigstens ihr schlechtes Gewissen leiden und bereuen, was sie getan haben, keine Ruhe und kein Frieden finden können, nachts damit wach liegen und sich im Bett wälzen, weil sie wissen, dass sie schlecht gehandelt haben oder unmoralisch sind, dass das Laster sie am Ende des Tages oder der Nacht dann doch wieder einholt. Und all das, was ich gerade aufgezählt habe, mag sein. Darüber will ich an dieser Stelle gar nicht urteilen. Und in vielen Fällen, dafür wissen wir ja doch genug über die Welt und die Menschen, ist zumindest dieser letzte Fall ja auch gegeben. Aber in aller Ehrlichkeit, in der ich diese Beschäftigung durchlaufen habe und auf dieser ehrlichen Reise, auf die ich dich in dieser Podcast-Episode mitnehmen möchte, sollten wir darauf erst einmal verzichten, damit wir eben nicht diesem Wunschdenken verfallen und nur um keinen Neid im Verzicht zu spüren, uns wünschen und ausmalen und dann daran glauben und daran festhalten, damit es uns damit besser geht, dass das Laster sich am Ende doch nicht lohnt, weil irgendeine Form von ausgleichender Gerechtigkeit am Werke ist. Also nehmen wir an, und meines Erachtens wird es in der Geschichte und heutzutage auch diese Fälle, wenn es auch Ausnahmen sein mögen, geben, dass schlechte Menschen ein gutes Leben geführt haben, dass Verbrecher schon selig entschlafen sind, ohne Reue oder Gewissensbisse, dass sich vielleicht sogar Frieden oder zumindest mal Glück finden lässt im lasterhaften Leben und so weiter und so fort. Zumal sich Glück und Leid meines Erachtens niemals von außen zuschreiben oder absprechen lässt, weil das eine so subjektive Angelegenheit ist. Nicht mal über uns selbst und unseren Zustand können wir in der Regel mit Sicherheit sagen, wie gut oder schlecht er wäre, wie gut oder schlecht es uns gerade geht, denn wir wissen ja gar nicht, ob wir morgen Glücksgefühle empfinden, die unsere heutige Zufriedenheit relativieren. Das ist meines Erachtens gar kein Problem, also eine Sache, mit der wir gut durchs Leben gehen können, in der Bescheidenheit und Genügsamkeit im Moment anzukommen, der ohnehin der einzige Zeitpunkt im Leben ist, den wir bewusst erleben und praktisch leben. Und dass, wenn es uns nach jetzigem und heutigem Anspruch nach gut geht, wir uns daran freuen können, dass es uns auch gut genug geht. Es darf ja weitergehen und kann auf andere Weise gut sein oder vielleicht sogar noch besser. Denn in der Sorge um die Unsicherheit, wie gut es uns gerade geht und ob es uns nicht noch besser gehen könnte, liegt die Gefahr, von der sogenannten hedonistischen Tretmühle gefangen zu werden, indem wir meinen, man wollte immer, was man nicht hat und unaufhörlich danach streben, mehr zu haben oder zu fühlen oder meinetwegen auch zu sein, aber auf jeden Fall niemals zur Ruhe zu kommen und im Moment Frieden zu finden. Zurück aber zum Thema. Ich maße mir nicht an, irgendjemandem sein Glück absprechen zu können. Es gibt natürlich Fälle, gerade in therapeutischen Verhältnissen oder wenn wir Menschen gut kennen, dass wir mit relativer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit einschätzen können, ob es jemandem gerade gut geht oder nicht oder besser gehen könnte. Und da können wir Vorschläge machen und vielleicht auch helfen. Aber jetzt so ganz von außen und pauschal würde ich da mit großer Vorsicht und Zurückhaltung rangehen, allen unmoralischen, unehrlichen und schlechten Menschen und jedem lasterhaften Lebensstil unterstellen zu wollen, dass man damit niemals wirklich glücklich werden könnte oder Erfüllung erreichen oder Frieden finden. Jenseits von schlechtem oder gutem Gewissen oder der Aussicht auf Glück oder Unglück als Beweggrund möchte ich mich jetzt mit dir und euch einmal ehrlich darauf einlassen, die Option eines lasterhaften und im Kontrast eines tugendhaften Lebens gleichermaßen in Betracht zu ziehen. Denn wenn wir uns nicht auf alles einlassen, entscheiden wir uns nicht aus freiem Entschluss, sondern aus unbewusster Angst oder Hoffnung. Das gilt für Tugend und Laster ebenso wie in noch stärkerer Form, dazu werde ich irgendwann nochmal eine Folge machen, zum Guten und zum Bösen. Lohnt sich also die Tugend oder das Laster mehr? Sünde ist im ursprünglichen Sinne absurd, denn die Wortherkunft zeichnet das Bild davon, unser Ziel zu verfehlen. Also im außermoralischen Sinne, in moralisch neutralen Fällen, ergibt es überhaupt keinen Sinn, dass schlecht für uns jemals gut für uns sein könnte. Wenn ich nicht im Sinne meiner Interessen oder Bedürfnisse oder tiefsten Wünsche, meines wirklichen Wollens handle, dann werde ich davon auch keinen persönlichen Vorteil haben. Also den Fall können wir schon mal abhaken. Interessanter ist natürlich der moralische Fall, ob gut für mich sein kann, was schlecht für andere ist. Und hierbei sollten wir uns erst einmal fragen, wie das überhaupt gelingt. Zwischen mir und einem einzelnen anderen Menschen muss ich schon mächtiger, also stärker oder schlauer sein, um mir einen Vorteil verschaffen zu können davon, dass ich schlecht für die andere Person handle. Denn die andere Person kämpft natürlich für ihre Interessen und wird sich dagegen wehren. Einfach verbildlich ist das in der körperlichen Auseinandersetzung. Wenn jemand etwas hat und behalten möchte, das ich haben will und mir nur mit Gewalt aneignen kann, dann muss ich den anderen natürlich überwältigen können. In vielen Fällen, gerade in unserer modernen Welt und Gesellschaft, braucht es keine körperliche Überlegenheit, sondern es funktioniert wie in der Fabel, diesmal nicht vom Fuchs und den Trauben, sondern vom Fuchs und dem Raben, welcher ein Stück Käse im Schnabel hält, welches er nicht hergeben möchte, an welchem der Fuchs allerdings das Interesse hat, ihn selbst zu verspeisen. Am Ende gelangt der Fuchs an den Käse nicht, indem er den Raben körperlich überwältigt, denn der sitzt hoch oben im Baum, sondern indem er den Raben überlistet und geschickt dazu manipuliert, den Käse fallen zu lassen. Dazu spricht er das Ego des Raben an, indem er meint, er hätte gehört, wie schön der Rabe singen könnte, würde selbst aber daran zweifeln und erst daran glauben, wenn er ihm jetzt unter Beweis stellt, wie schön er tatsächlich singen kann. Der Rabe beginnt zu singen, der Käse fällt runter, der Fuchs macht sich davon und hat sich also hier durch eine List, aber ebenso wie im Raub durch körperliche Überlegenheit, unmoralisch, unehrlich oder eben lasterhaft, etwas erschlichen und gegen das Interesse des Raben ihm etwas weggenommen. Im modernen Geschäftsleben, insbesondere in der Werbeindustrie und im Internet, ist diese Form von Betrug durch Manipulationen natürlich gang und gäbe. Andererseits, zumindest kleinere Fische auf dem Markt müssen hier aufpassen, weil der Betrug auffliegen kann. Und wenn ich mich jetzt nicht auf den Netzwerkeffekt oder meine Marktmacht und mein Monopol oder anderweitige Abhängigkeiten oder die Anonymität verlassen kann oder beschränkte Haftung oder was sonst heutzutage alles so Verbrechen in der Wirtschaft schützt. Wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, gilt das Bilderbuchbeispiel, was zumindest im mittelständischen Geschäft und Handel doch noch eine gewisse Realität trifft, nämlich dass ich einmal betrügen kann und vielleicht auch damit davonkommen, aber dafür von allen weiteren Geschäften ausgeschlossen bleibe. Das heißt, kurzzeitiges Glück auf Kosten nachhaltiger Erfüllung oder kurzfristiger Erfolg auf Kosten von langfristigem. Hier sehen wir also schon, dass eins gegen eins die Sache gar nicht so einfach liegt. Schon in der rein instrumentellen und pragmatischen Frage, lohnt sich das Verbrechen, wenn mir die anderen egal sind? In einer Gruppe wird die Sache noch schwieriger, denn wenn ich nicht alle gegeneinander ausspielen kann, habe ich alle gegen mich. Das heißt, ich brauche Mitstreiter, die ich entweder wie in Pyramiden- oder Schneeballsystemen geschickt manipulieren kann, indem sie in meinem Interesse arbeiten, während sie denken, dass sie in ihrem eigenen Interesse arbeiten, oder die ich von der Sache überzeugen kann, sodass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um die anderen zu betrügen. Hier liegt die Gefahr, dass ich mich auf meine Mitstreiter nicht verlassen kann und diese entweder zu blöd sind oder mich wiederum betrügen und mich an die Justiz ausliefern oder selbst die raffinierteren Verbrecher sind und sich am Ende zum Beispiel mit dem Geld davon machen und ich leer ausgehe. In der Größe einer Gesellschaft lohnt sich das Laster oder das Verbrechen. Das hatte ich eben schon angerissen, je nach Aufbau der Gesellschaft. In einem verbrecherischen System liegt Erfolg im Verbrechen. In einem gerechten System in Gerechtigkeit. Meine Diagnose für unser derzeitiges System, politisch, vor allem aber wirtschaftlich, tendiert leider sehr viel stärker zum Verbrechen als zur Gerechtigkeit. Wenn es uns also gelingt, auf Kosten anderer, also gegen ihre Interessen und zu ihrem Leidwesen, uns einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, egal ob einzelnen gegenüber, in der Gruppe oder einer Gesellschaft, dann stellt sich die nächste Frage, nämlich für welche Ziele das überhaupt taugt. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt in der gesamten Beantwortung unserer heutigen Fragestellung. Dafür mussten wir erst einmal mit der Ehrlichkeit daran gehen, nicht dem Wunschdenken nach ausgleichender Gerechtigkeit zu verfallen und zu schauen, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, das tatsächlich praktisch zu verwirklichen. Nachdem wir das abgehakt haben, also die Frage, wollen wir das wirklich? Und hier wieder ohne Moral, sondern in der ganz neutralen, persönlichen, individuellen, egoistischen oder egozentrischen Frage danach, was wir eigentlich wirklich wollen und welche Mittel zur Erreichung unserer Zwecke und Ziele taugen. Wofür lohnt sich ein lasterhaftes, schlechtes, unmoralisches oder unehrliches Leben? Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass für viele Dinge, die mir besonders wichtig sind im Leben, sich das Verbrechen gar nicht lohnt, beziehungsweise das Laster gar kein geeignetes Mittel zur Erreichung dieser Zwecke ist. Beispiele dafür sind wahre Liebe, verdienter Respekt, gegenseitiges Vertrauen, eine solidarische Gemeinschaft oder Frieden auf Erden. Vielleicht kann ich jemanden geschickt dazu manipulieren, mich tatsächlich zu lieben, doch das beruht dann nicht auf guten Gründen und ist zumindest mal keine Liebe, keine Liebesbeziehung, die ich führen möchte, die in Ehrlichkeit stattfindet und wo jemand mich dafür liebt, wer ich wirklich bin. Und in Freiheit, bei Bewusstsein, hier mit mir und in dieser Beziehung ist. Ich kann auch etwas vorspielen und täuschen und dafür respektiert werden, aber das ist dann eben kein verdienter Respekt. Ich kann auch Menschen dazu bringen, mir unberechtigterweise zu vertrauen. Doch dann fällt das gegenseitige Vertrauen schwer, schon weil ich nicht der anderen Person vertrauen kann, sondern auf den Betrug vertrauen muss und dass ich nicht auflüge. Eine solidarische Gemeinschaft wiederum funktioniert natürlich auch nur in Gegenseitigkeit, indem wir alle mit und füreinander leben, statt gegeneinander oder uns betrügen und belügen und manipulieren oder Dinge verheimlichen oder unsere eigenen Interessen vor die Gemeinschaft stellen, statt die Gemeinschaft in unserem Interesse zu erkennen. Und vielleicht als höchst gestecktes Ziel Frieden auf Erden, was meines Erachtens untrennbar mit einem Gemeinschaftsgedanken verbunden ist, gelingt natürlich nicht, wenn wir gegeneinander arbeiten und auf Kosten voneinander leben, sondern nur in Gemeinschaft und Gegenseitigkeit, in Vertrauen und Respekt und Liebe und all den Dingen, die ich schon vorher angeführt habe. Aber wie gesagt, es muss gar nicht die große Version sein. Es gibt auch kleinere, alltägliche, lebensnahe, ganz praktische Ziele wie eine ehrliche Beziehung oder eine ehrliche Arbeit, gute Verhältnisse zu anderen Menschen. All das kann ich mir nicht erschleichen, sondern muss ich ehrlich verdienen. Abgesehen also von der Herausforderung unserer Zeit, durch insbesondere die Versuchungen unseres Wirtschaftssystems, was uns nicht nur gegeneinander anlegt, sondern gerade auf den persönlichen Eigennutz und das instrumentelle Eigeninteresse unabhängig von einem Blick für die anderen oder auf das Gemeinwohl und die Gemeinschaft oder die Zukunft und Nachhaltigkeit setzt. Und nicht nur für extravagante Ziele wie unermesslichen Reichtum dazu veranlasst, uns auf Kosten anderer zu bereichern, statt die anderen zu bereichern, sondern viele Menschen in wirtschaftliche Zwänge bringt, so zu handeln, dass es nicht im Interesse der anderen ist, schon nur um selbst überhaupt etwas verdienen zu können. Dazu aber auch gerne in vielen anderen Episoden oder auch Gesprächen noch einmal mehr. Abgesehen also davon, wobei ich auch mit meiner Beschäftigung damit zu dem Schluss gekommen bin, dass ich das große Ganze in jeder kleinen Entscheidung mitbedenken muss. Und wenn ich an einer besseren Welt interessiert bin, auch im Wirtschaften den Systemwandel unterstützen muss. Aber wie gesagt, dazu gerne an anderer Stelle mehr. Für die genannten positiven Ziele, welche sich gar nicht durch ein unehrliches Leben oder einen lasterhaften Umgang mit anderen erreichen lassen, bleibt also die Frage, wozu noch lügen, betrügen, stehlen, rauben, bestechen, erpressen, verraten, verletzen, töten oder noch schlimmere Verbrechen. In unserer Geschichte von der tugendhaften Justine, welche das Leben bestraft, und der lasterhaften Juliette, welche belohnt wird, können wir also ehrlich resümieren, Juliettes Lebensentwurf mag gelingen, sie mag davonkommen, zu Reichtum und Ehre gelangen, vielleicht auch dabei glücklich werden, mitunter niemals Reue empfinden oder Gewissensbisse haben. Doch ist das das Leben, das ich oder du oder wir wirklich führen wollen? Können wir da die Ziele erreichen, die uns wirklich am Herzen liegen? Lässt sich da die Welt finden oder verwirklichen oder zumindest unser Teil dazu beitragen, wie wir sie uns wünschen? Oder sind das am Ende doch faule Ideale? Auf der anderen Seite möchte ich zum Abschluss noch einmal auf Justine eingehen, so wie sie in der Geschichte des Harz beschrieben wird. Nach unserer ehrlichen und pragmatischen Analyse ohne moralische Hintergedanken sind wir zum Schluss gekommen, dass das Leben, das zumindest ich führen möchte, nur ehrlich gelingt, weil das Laster dazu gar nicht taugt. In dieser Ehrlichkeit sind wir eigentlich schon vor dem Schicksal Justines gefeit. Und auch vor den Fehlern, die sie meines Erachtens begangen hat, nämlich in einem dogmatischen Moralglauben und einem naiven Vertrauen auf die Gerechtigkeit in der Welt. Nicht aus einem bloßen Interesse an Gerechtigkeit, welche sie in der Welt sehen möchte, wie mir das geht, in der Ehrlichkeit, dass sie nicht einfach so da draußen existiert, sondern erst von uns geschaffen werden muss, sondern in einem Vertrauen darauf, dass sie bereits besteht und dass jede gute Tat belohnt wird und jede schlechte gestraft, ob direkt oder spätestens nach dem Ableben. Justines Moralvorstellungen sind hier stark christlich geprägt, sodass sie all ihre Leiden nur überstehen und ertragen kann, weil sie auf die gerechte Bestrafung und Belohnung im Jenseits durch Himmel und Hölle hofft bzw. davon überzeugt ist. Und das auch glauben muss, da wie eingangs erwähnt, im Leben ihr nichts davon vergönnt ist, sondern sogar direkt jede einzelne, jede noch so kleine gute Tat und ehrliche Geste und jedes tugendhafte Verhalten nicht nur nicht belohnt, sondern grausam vom Leben, der Gesellschaft und allen Menschen, denen sie begegnet, bestraft wird. Wir wollen also nicht naiv vertrauen, sondern realistisch bestimmen, was in Anbetracht der Umstände das Beste wäre, in unserem Interesse. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, wird unser Interesse über die momentane Lustbefriedigung hinausgehen und meiner Hoffnung nach bei den meisten Menschen auch zu einer so großen Vision wie Frieden auf Erden führen. Und wenn wir dann nicht nur ehrlich in uns schauen, sondern auch ehrlich und ernsthaft danach handeln, liegt in unserem persönlichen Interesse das Gemeinwohl und ein ehrlicher, tugendhafter, guter, letztendlich sogar moralischer Umgang mit den anderen und in jeder Begegnung mit anderen. Wer jetzt noch nicht bereit ist, damit mitzugehen, sondern an alten Moralvorstellungen festhält, Ob religiös begründet wie bei Justine oder moderner in irgendeinem Sollen aus dem Nichts, gilt dasselbe nichtsdestotrotz. Auch in der Anwendung allgemeiner Gesetze, also moralischer Gebote, wo auch immer die herkommen sollen, liegt ein sinnvoller, pragmatischer und zielführender im Gegensatz zu einem naiven, dogmatischen, blinden Umgang damit, immer den Kontext zu beachten. Ein Fehler, den Justine macht und immer wieder begeht, ohne dazu zu lernen, abgesehen von dem Unglück, das ihr ohne eigenes Verschulden zuteil wird, durch die ungerechte und grausame Welt, in die sie geworfen wurde, ist gar nicht auf die Konsequenzen zu schauen, sondern nur nach Prinzipien zu handeln und Gebote beim Wort zu nehmen, statt sie so auszulegen, dass sie zum gewünschten Ergebnis führen. Wir hatten schon mal das Beispiel, dass wir jemanden Unschuldigen verstecken und die Verbrecher, die ihm an die Gurgel wollen, an der Tür klopfen und fragen, ob wir ihn versteckt halten. Und wir gewissermaßen vor dem moralischen Dilemma stehen, lügen zu müssen, um ihn zu schützen oder die Wahrheit zu sprechen und ihn auszuliefern. Für mich wäre die Entscheidung da ganz klar, nämlich zu lügen, um die unschuldige Person zu schützen und das Verbrechen zu verhindern. Mir fällt das leicht, weil ich ohnehin nicht daran glaube, dass du sollst nicht lügen irgendein festgeschriebenes Gebot wäre, das in der Welt liegt und mir sagt, was ich tun soll. Aber für Menschen, die glauben, dem folgen zu müssen, weil das irgendwo geschrieben steht oder die Vernunft das gebietet, löst sich dieses Dilemma vielleicht dadurch, dass in diesem Fall das Lügen, auch wenn es an sich schlecht ist, in Kauf genommen werden kann, weil es das noch viel größere Übel aufwiegt, jemanden ans Verbrechen zu verraten. Justine würde in diesem Fall ohne Zweifel die Wahrheit sagen und sich dabei gut fühlen und, das ist noch das Tragischste daran, tatsächlich glauben, dass sie das Richtige getan hat und erwarten, dass sich das am Ende auch zum Guten fügt. Und diese letzten beiden Punkte sind meines Erachtens nicht der Fall. Das mag so sein und dann ist das schön, aber das Richtige, was es, ich wiederhole es noch einmal, weil es doch so unüblich ist, meines Erachtens gar nicht durch einen moralischen Maßstab in der Welt bestimmt werden kann, aber das Richtige im Sinne meiner Interessen ist nicht von den Konsequenzen zu trennen. Ich habe ein Interesse, ganz am Ende Frieden auf Erden. Das heißt, alles, was dazu führt, ist richtig und ist gut, weil es zweckdienlich ist. Dabei rechtfertigt dieser Zweck nicht alle Mittel. Das liegt daran, dass das Ziel selbst schon im Weg liegt. Also ich kann nicht durch Krieg Frieden erringen oder, wie vorhin erwähnt, im Alltäglichen durch Betrug ehrliche Verbindung. In einem anderen Beispiel würde Justine auch keine Gewalt anwenden, um ein Kind vor einem Entführer zu retten. Das klingt auch erst einmal absurd, aber wenn man sich darauf versteift hat, nach Prinzipien zu leben, die unumstößlich scheinen und darauf vertraut, dass das am Ende auch die besten Konsequenzen mit sich bringt oder dass die Konsequenzen egal wären, was meines Erachtens gar keinen Sinn mehr ergibt. Das Thema werde ich gerne nochmal in einer Episode zum Thema Pazifismus aufgreifen, wo sich genau diese Frage stellt von, wenn wir gegen Gewalt sind, können oder dürfen wir Gewalt anwenden, um uns zu verteidigen, um andere zu verteidigen, um gewisse Umstände zu schaffen und so weiter und so fort. Dazu gerne an späterer Stelle noch einmal mehr. Zum Abschluss ließe sich mit einem zynischen Blick urteilen, dass Justine Masochistin sein muss. Der Masochismus bildet den Gegenpart zum Sadismus und bezeichnet die Lust oder das Gefallen am erniedrigt und gedemütigt werden oder Schmerzen zu empfinden. Ebenfalls im 19. Jahrhundert vom Psychiater Krafft Ebing eingeführt und ebenfalls auf Romanen beruhend, die ein solches Verhalten dargestellt haben. In diesem Fall Leopold von Sacher-Masoch. Auch wenn das vielleicht etwas zu weit gegriffen scheint, ist die Frage doch berechtigt, wie man dazu kommt, und in geringerem Maße, glaube ich, geht das vielen Menschen so, an Dingen festzuhalten, die klarerweise nicht den eigenen Interessen dienlich sind, aber auch keinen höheren Zielen helfen. Das gilt es also auf jeden Fall zu vermeiden. Auf der anderen Seite will ich auch kein Sadist sein. Glücklicherweise gibt es auch nicht nur diese beiden Optionen. In dieser moralischen Frage liegt allerdings ein spannender Punkt, der für mich nach wie vor offen ist, nämlich liegt nicht Größe in der Reinheit, liegt nicht Sinn darin, in der Vorstellung, dass es trotz allem das Richtige war, dass obwohl Justine all diese Leiden und Qualen durchleben musste, obwohl sie persönlich nichts davon hatte und obwohl auch noch all ihre Bemühungen vergebens waren, etwas Gutes in der Welt zu schaffen und irgendjemandem zu nützen, dass es trotz allem richtig war und gut ist. Das lasse ich mal als offene Frage, denn die finde ich nach wie vor spannend, trotz meiner aufgeklärten, relativistischen, pragmatischen Sichtweise auf die Moral, behalte ich mir die kritische Offenheit aus der letzten Episode vor und auf jeden Fall aufrecht, solchen offenen Fragen noch ganz unerwartete Antworten abgewinnen zu können. Unser Practical Tool für heute. Frage dich doch einmal ehrlich, was willst du von der Welt, von deinem Leben, für dich? Für die anderen, für die Welt? Und kannst du vielleicht deinen Teil dazu beitragen, eine Gesellschaft zu schaffen, in welcher sich die Tugend lohnt? Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.